24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Bianca Michler ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Frau Michler, wenn Sie mit zwei oder drei Begriffen Ihren Job umschreiben sollten, welche wären das?
Angehörigenschulung, Hausbesuche kombiniert mit Kursen.
Okay, wunderbar. Da haben wir einen guten Einstieg, was auch ein bisschen die Spannung aufbaut. Huch, was macht sie denn jetzt? Erzählen Sie mal, was Sie eigentlich machen.
Sie arbeitet in der familialen Pflege. Ja. Wir sind ein fünfköpfiges Team. Und unser Job ist es, in allen Bereichen vom EVKB Angehörigen zu schulen und zu begleiten. Wir sind aufgeteilt. Einmal gibt es uns in der Kinderklinik, einen Kollegen in der Psychiatrie und wir noch zu dritt in der Somatik, also so praktisch Pflege. Wir haben den Job hauptsächlich, wenn Menschen bei uns in der Klinik sind und nach Hause entlassen werden sollen und die Angehörigen, die pflegenden Angehörigen sich diese Arbeit zutrauen und es wollen. Ja. Und wenn man die einfach nur sagt, ja, wir entlassen dich dann, das läuft schon, klappt es meistens nicht. Ja. Es gibt dann so einen Drehtüreffekt, wenn die Angehörigen nicht gut vorbereitet sind oder die Pflegesituation, dann sind spätestens am dritten Tag sind die Patienten wieder bei uns. Alle sind unglücklich. Ja. Der Patient an sich, weil er ja nach Hause wollte, die Angehörigen, weil sie glauben, sie hätten versagt. Dann kommt die familiale Pflege am besten schon vorher ins Spiel. Und wir haben das auch nicht erfunden, sondern es war mal ein Pilotprojekt von der Uni Bielefeld und der AOK.
Achso, das ist lokal hier entstanden sozusagen.
Ja, genau. Ja, wir sind praktisch hier bei der Kernmutter, wo es entstanden ist. An der Uni Bielefeld ist aber deutschlandweit dann eingebaut worden, ist irgendwann aus dem Pilotprojekt aber dann in die Regelversorgung gegangen. Nicht alle Kliniken machen mit. Ja. Aber das EVKB ist schon lange dabei.
Ja. Und gehört ja in diesen großen Bereich des Entlassmanagements, wenn ich das so richtig einordne. Ja.
Also wir arbeiten ganz eng mit den Kolleginnen aus der Sozialberatung zusammen, weil die gehen ja zu den Patienten und ihren Angehörigen gucken, wenn es nach Entlassung aussieht, wie gut sind die aufgestellt. Und wenn da jetzt ein hochbetagtes Ehepaar ist, er 95, sie 93 und sie sagt, ich habe den Heinz immer zu Hause gepflegt, ich mache das auch weiterhin. Ja. Dann kann man überlegen, ja, hat es sich gerade verschlechtert, kriegen die beiden das hin und wenn die möchten, besuchen wir einer von uns, die einmal vorher auf Station gucken uns das an, was gerade so aktuell ist, können schon erste Pflegetrainings machen, weil wir machen nicht nur Beratung, wir packen auch an, wie man jemanden aus dem Bett mobilisiert, Inkontinenzmaterial wechselt und im Idealfall, wenn wir was schaffen, fahren wir vorher noch einmal zu denen nach Hause und gucken uns an, gibt es da irgendwas, was man optimieren kann, wenn das Bett, wo das Ehepaar schläft, in der dritten Etage ist, kann man vielleicht im Wohnzimmer einen Tisch ein bisschen an der Seite rücken, Pflegebett hin, Toilettensitzerhöhung. Oder ist für die ersten paar Tage ganz gut, wenn ein Pflegedienst mit reinkommt und wenn es gut läuft, kann man den zurücknehmen. Oder ist es was Palliatives, da muss man die vorher schon informieren, dass am Entlasttag am besten ins Palliativnetz eingeschrieben wird. Gibt es Angehörige, die man mit reinnehmen kann? Ja. Und wenn ich rausfinde, so ein paar Hilfsmittel, das wäre ganz pfiffig, dann rufe ich sofort die Kollegin aus der Sozialberatung an und die regeln alles. Die sorgen dann dafür, dass die Sachen da sind, bevor der Mensch entlassen wird.
Das klingt jetzt alles nach so einem Rundum-Sorglos-Paket.
Das sind wir.
Ganz wunderbar.
Ja, da sind wir. Und wenn die dann entlassen sind, fahren wir auch hin. Und schulen, also meistens gebe ich denen so ein, zwei Tage Zeit. Und dann gibt es immer den Auftrag, die A4-Zettel auf dem Küchentisch, wo läuft's unrund? Und dann gehen wir das an. Und das ist halt nicht nur die praktische Pflege, sondern auch Pflegeleistungen von der Pflegekasse zu verstehen. Ja. Weil die meisten Menschen glauben, es gibt nur Pflegegeld. Aber es gibt deutlich mehr. Man muss nur wissen, wie man es beantragt und wie man es nutzen kann.
Und wie lange begleiten Sie die Leute? Also wenn ich das jetzt mal so zeitlich, ich stelle mir jetzt mal sehr konkret vor, ich bin als Angehöriger am Krankenhaus, meine Großmutter ist jetzt sozusagen pflegebedürftig und ich entscheide, ich möchte die ganze Hause pflegen. Wie komme ich an Sie? Das macht die Sozialberatung oder ich weiß ja erstmal gar nicht, dass es Sie gibt.
Also erstmal hängen wir auch mittlerweile Plakate aus, weil wir machen nicht nur die Hausbesuche, sondern auch Kurse. Da komme ich gleich noch zu. Die Sozialberatung empfiehlt uns und verteilt auch Flyer. Wenn man Pflegeberatung googelt, findet man uns auch auf unserer klinikinternen Seite. Und sonst ist es manchmal auch ein bisschen Mundpropaganda. Und wenn die dann auch so, wenn die Angehörigen bei der Sozialberatung äußern, boah, so ein bisschen Sorge haben wir schon, dann machen die das meistens, dass sie einen Flyer von uns geben und die melden sich bei uns. Und auf die Frage hin, wie lange? Früher gab es eine 6-Wochen-Regel, die ist abgeschafft worden. Und mittlerweile müssen wir auch nicht nur Menschen aus unserer Klinik nehmen, sondern wir dürfen jeden, der uns anfragt, wenn wir Kapazitäten haben, dürften wir auch auf Empfehlung von jemandem, der bei uns im Kurs war und dann sagt, oh, meine Nachbarin, ne, da liegt der Mann auch so schwer, können Sie da auch mal hin? Ja, können wir auch.
Ja, und wenn jetzt Menschen so in die Situation kommen, das ist ja ein entscheidendes, einschneidendes Ereignis, was Menschen erleben, wenn sie plötzlich merken, es geht jetzt nicht mehr so weiter wie bisher. Gibt es so Herausforderungen und Themen, die so immer wiederkehrend sind oder sind das sehr vielfältig? Also sag mal, was sind denn so die größten Herausforderungen, die Menschen erleben, wenn sie sagen, ich gehe jetzt auf das Thema Pflegeangehöriger zu?
Also es gibt, also jede Pflegesituation an sich ist individuell.
Yeah.
Was alle gemeinsam haben, ist eine enorme Belastung.
Yeah.
Dass der pflegende Angehörige, der sich das zutrauen will, oft an seine und über seine Grenzen geht.
Yeah.
Und dass man da auch ein bisschen aufpassen muss, dass man den sieht, weil alle anderen fragen immer, und wie geht's deiner Mutter, wenn das die Pflegebedürftige ist? Aber niemand fragt, wie geht's denn dieser Tochter?
Mhm.
Und nicht selten sterben pflegende Angehörige aufgrund der Überbelastung vor ihren zu Pflegenden. Also die sind dann, weil die ja auch Tag und Nacht im Einsatz sind. Ne? Wenn man sonst im Krankenhaus ist, dann hat man das Dreischichtsystem und wenn nachts 4-mal geklingelt wird, dann war es die Nachtschwester. Aber die schläft am nächsten Tag. Zu Hause ist es dann der Angehörige.
Haben Sie manchmal auch so eine Funktion, auch einzugreifen und zu sagen, Leute, das geht so hier nicht mehr?
Ja, mache ich auch. Mhm. Also Alternativen zu bieten, gerade wenn es um Demenz geht, weil das ist, würde ich sagen, noch eine größere Herausforderung als die körperliche Pflege, weil dieses Dankbarsein und Anerkennen, was man tut, ist meistens nicht da von dem Demenzerkrankten. Und man muss sich als Angehöriger noch deutlich mehr zurücknehmen, um die Situation, die zu Hause passiert, nicht eskalieren zu lassen. Mhm. Und wenn es dann soweit ist, dass der Demenzbetroffene nicht mal mehr die Angehörigen erkennt und nur noch aggressiv ist. Wenn ich dann sage, es ist kein Versagen, eine Demenz-WG oder einen Seniorenstift zu finden mit Demenzschwerpunkt. Es kann auch was Schönes haben, denn man kann ja trotzdem jeden Tag hingehen, aber nur noch für gut.
Mhm.
Man hat nicht mehr das Außenrum alles zu regeln, sondern kann sich weiterhin sehen. Und es ist kein Versagen, aufgeben oder die guten und schlechten Zeiten, was man mal unterschrieben hat, dass man dann praktisch in den schlechten Zeiten aufgibt, das ist es nicht. Man muss sie halt nur so ein bisschen hinführen, dass es am Ende des Tages muss es für alle in Ordnung sein.
Da wird schon deutlich, das eine ist ja ihr Job der Pflegeberatung, Menschen dann zu begleiten, aber es werden ja die unterschiedlichen Spielarten deutlich, nochmal mit den Schwerpunkten auch Demenz, dann Begleitung am Lebensende. Ich habe mal geguckt, das Schöne ist ja, heute heutzutage kann man Menschen googeln und gucken mal, was rauskommt, und ich habe eine schöne Aufstellung gefunden, weil Sie das ja eine ganze Menge auch in Ihrem beruflichen Leben gemacht haben. Ich will mal nennen, Sie sind Fachkrankenschwester für Intensivpflege und Anästhesie. Wir machen ein bisschen Quellenüberprüfung, ob das stimmt, was im Internet steht.
Ja, ist korrekt.
Sie
ja.
sind Palliativ-Care-Fachkraft.
Ja, korrekt.
Sie sind Pflegetrainerin und Pflegeberaterin.
Korrekt.
Sie sind Kursleitung für Pflegekurse und Letzte-Hilfe-Kurse.
Ja.
Wahrscheinlich sind Sie mittlerweile zertifizierte Demenzexpertin. Ja. Die Quelle sagt damals noch in Ausbildung, ja. aber das ist schon ein bisschen alt, die Quelle.
Ja.
Dann sind Sie Case-Managerin
ja.
und pflegende Angehörige.
Ja.
Ich habe gedacht,
stimmt soweit erstmal.
Wow. Das ist ja eine Menge, die Sie da mitbringen. Wie hat sich das alles entwickelt? Das ist ja wahrscheinlich auch nichts, wo Sie jetzt am Anfang Ihres Lebens gesagt haben, bäm, 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 das muss ich alles machen.
Also erstmal, alles davon war wenig geplant. Das hat mich so gefunden.
Mhm.
Das gab dann Momente, wo ich dachte, oh ja, das finde ich ja spannend, das möchte ich können. Der Anfang meines Lebens war tatsächlich, ich war ein Young Carer. Das sind praktisch Kinder, die pflegen.
Mhm.
Damals gab es den Begriff dafür nicht.
Mhm.
Ich bin viel bei meinen Großeltern aufgewachsen, weil meine Mama nur knapp 18 Jahre älter als ich ist. Und die waren immer da.
Mhm.
Und irgendwann, weil die auch schon ein bisschen betagter waren, ging das so ein bisschen so ein Rollentausch. Mhm. Habe ich überhaupt nicht gemerkt.
Mhm.
ist erst in der Retrospektive mir klar geworden. Mit 11 Jahren habe ich meine Großeltern gewaschen, geduscht, offene Beine verbunden. Heute schlage ich die Hände beim Kopf zusammen, wenn Oma die Nachkriegsgeneration irgendwelche Stoffteile immer aus der Waschmaschine, dann habe ich halt Beine verbunden. Mhm. Wenn der Hausarzt kam, hat er mir mit 11 Jahren gezeigt, wie ich Opa IM-Spritzen setze. Das war einfach so. Mhm. Und das war okay. Also das habe ich gerne gemacht, ja. Ich habe den Haushalt geführt nach der Schule und ich habe sie versorgt. Und wenn einer von beiden im Krankenhaus war, bin ich da eingezogen und habe auf den anderen aufgepasst. Mhm. War einfach so. Oma und Opa waren für mich toll. Die hatte ich lieb und die waren früher für mich da und dann war das selbstverständlich. Mhm. Heute würde ich denken, eine 11-Jährige, das aufzubürden, würde schon ein bisschen Begleitung erfordern. Mhm. Also diese Großeltern haben mich sehr geprägt, weil als ich nach dem Abi überlegt habe, was ich mache, ich wollte total gern Medizin studieren, hatte aber nicht so ein Granaten-Abi und auch der Medizinertest war jetzt nicht so meine Rubrik. Mhm. Von daher konnte ich mir den Studienplatz nicht aussuchen und der war zu weit weg und den habe ich abgesagt. Mhm. Weil dann hätte ich Oma und Opa, die natürlich immer hilfsbedürftiger wurden, einfach zu lange alleine gelassen. Es ging nicht. Und da habe ich mich für eine Krankenpflegeausbildung entschieden. Doch, das kann ja auch nicht schaden. Ja. Und so bin ich dazu gekommen. In der Krankenpflegeausbildung habe ich gedacht, boah, Chirurgie, das finde ich schon sehr spannend. Habe dann nach meinem Examen, das ich im Franziskus-Hospital gemacht habe, hier angefangen. Habe ein Jahr lang auf der Unfallchirurgie gearbeitet. Hatte aber in der Ausbildung schon Kontakt zur Intensivmedizin. Habe gedacht, ach, wenn du erstmal das Haus kennengelernt hast, machst du ein bisschen.
Das heißt, muss man zwischenfragen, Sie sind auch hier lokal verwurzelt. Sie sind hier in Bielefeld oder in der Umgebung geboren, aufgewachsen und so weiter. Also Ostwestfalen durch und durch.
Total hier Native Speaker sozusagen. Gut. Aus dem sozialen Brennpunkt in der Sennestadt.
Ah ja.
Ursprünglich. Ja, dann habe ich ein Jahr hier auf der Unfallchirurgie gearbeitet, dann in die Intensivmedizin gewechselt und das war total mein Ding, habe ich total gerne gemacht. Ich mochte meine Kollegen, ich mochte meine Arbeit, es war mein zweites Zuhause. Mhm. Habe ich auch 24 Jahre gearbeitet und es ist mir auch schwer gefallen zu wechseln, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es müsste mal was anderes her. In der Zeit, wo ich in Teilzeit gearbeitet habe, nur eine Dreiviertelstelle oder mal eine halbe Stelle, weil ich insgesamt 4 Kinder habe, hatte ich immer noch kleine Nebenjobs, die mich für die Zeit dann irgendwie so fasziniert haben. Beatmete Patienten zu Hause betreuen. Ich habe auch fürs Palliativnetz in so einem Springerpool gearbeitet, wo Menschen zu Hause in der letzten Lebensphase von den Angehörigen begleitet werden, dass die da jeden Profi in der Nacht einmal dazu bekommen, wenn es richtig ans Eingemachte geht. Und da habe ich gemerkt, oh, das liegt mir aber auch. Ne? Also nicht nur immer retten, begleiten ist auch eine Option. Ne?
Das ist ja ein wesentlicher Schwerpunkt auch Ihrer Arbeit, auch nach wie vor aktuell, dass Sie ja auch die Letzte-Hilfe-Kurse machen und die Demenzkurse. Diese Letzte-Hilfe-Kurse, habe ich gedacht, das ist ja schon ein genialer Titel in Ableitung wahrscheinlich von den Erste-Hilfe-Kursen hin zu Letzte-Hilfe-Kursen, Menschen damit vertraut zu machen oder überhaupt das Thema Sterben ins Gespräch zu bringen. Und Sie haben, habe ich gelesen, ja eine unglaubliche Erfahrung. Sie haben ganz viele Menschen begleitet. Zahlen kann man wahrscheinlich gar nicht genau nennen, aber Sie haben unglaublich viel erlebt. Könnten Sie so für den Moment rückblickend sagen, wie gut das Sterben geht?
Wie gut das Sterben an sich geht?
Ja.
Also. Ich glaube, in der passenden Umgebung kann das entspannt sein. Mhm. Wenn man allerdings alleine als Angehöriger davor steht und eigentlich noch so ein bisschen Angst hat, was falsch zu machen, was zu versäumen, und auch nicht das passende Werkzeug in der Hand zu haben und keine Ansprechpartner, die man fragen kann, dann ist es keine gute Idee, weil die Menschen, die es begleiten, die behalten erst den Rest ihres Lebens auf ihren Schultern. Je nachdem, wie gut es läuft, nehmen die das mit. Wenn es nicht gut gelaufen ist, wenn sie das Gefühl hatten, sie hätten nicht passend reagiert, sie hätten nicht gut gepflegt, sie waren nicht lange genug da und als der Angehörige dann gestorben ist, waren sie gerade am Bett eingenickert. Mhm. Das sind so alles Sachen, die nehmen die Menschen mit und behalten für ihren Rest des Lebens das auf den Schultern. Das ist oft auch ein Motivationsgrund, sich für meinen Letzte-Hilfe-Kurs anzumelden, weil die sagen, das ist schon mal passiert in meinem Leben. Ich musste Abschied nehmen und es ist nicht so gut gelaufen. Ich möchte vorbereitet sein.
Okay, also das ist sozusagen das Gefühl, was bei Ihnen bleibt. Ich habe vielleicht sozusagen, also bei den Menschen, die teilnehmen, ich habe vielleicht da irgendwie was falsch gemacht oder ich hätte mir andere Handlungsweisen gewünscht, sagen wir mal so. Ich glaube, so ein wirkliches Falsch gibt es ja nicht. Was sind das so für Inhalte in diesem Kurs? Was muss ich mir das vorstellen? Was lerne ich bei Ihnen?
Erstmal sind 4 Stunden ja nicht viel Zeit, aber im Groben ist es, sich erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Wenn ich mich mit Sterben beschäftige, beschäftige ich mich auch mit meiner eigenen Endlichkeit. Und das Begleiten ist eigentlich in unserer Gesellschaft ein bisschen verloren gegangen. Früher auf Großfamilien, Bauernhöfen war das einfach ein Teil des gemeinsamen Zusammenlebens. Heute ist es mehr so, naja, gestorben, oh, wenn es so schlecht ist, geht's lieber ins Krankenhaus. Ne? Ja, oder oh, es gibt nicht genug Hospizplätze. Also, dass es zu Hause stattfindet, ist nicht so häufig. Aber wenn man die Menschen fragt, wo möchtest du sterben? Was sagen sie alle?
Alle zu
Hause. Genau, und da ist praktisch der Ursprung dieses Kurses, den ich auch so nicht erfunden habe, sondern ich habe mich ausbilden lassen, es ist ein eingetragener Verein. Also man lernt einmal, sich damit zu beschäftigen, auch so ein bisschen Vorsorge zu betreiben, ob das nur eine Patientenverfügung ist, eine Vorsorgevollmacht, wo wir uns im Krankenhaus ja immer sehr freuen, wenn sowas dabei ist. Und auch vorbereitet sein, wie es aussieht, wenn ein Mensch stirbt. Dass ein Mensch, der im Bett liegt, in seiner Sterbephase die Augenlider geschlossen hat, nicht schläft. Sondern Augenlider sind die Muskeln, die als erstes keine Kraft mehr haben, sich zu öffnen. Und dass, wenn man dazukommt, immer am Bett nur das sagen, was auch für die Ohren bestimmt ist, weil der Gehörsinn ist das, was bis zum Schluss bleibt. Und wenn man die berührt, begrüßt, dann kommt meistens noch eine Reaktion, obwohl die Augen zu sind. Sie schlafen nicht immer. Sie haben nur keine Kraft mehr, die Augen zu öffnen. Sowas zu wissen oder auch wie sich die Atmung verändert, dass da Atempausen sind, dass es seltsame Geräusche gibt. Es gibt dieses Rasseln. Das klingt gruselig, wenn man daneben sitzt, aber derjenige, der vor sich hin rasselt, für den ist das gar nicht schlimm, weil es ist nicht in der Lunge, es ist nur im Rachen, weil unsere Reflexe weniger werden. Also wenn wir uns räuspern, das kann der nicht mehr. Oder Hunger und Durst ist meistens in der letzten Lebensphase gar nicht mehr vorhanden, weil im Körper nichts mehr aufgebaut wird. Aber wenn die Menschen ganz trockenen Mund haben, sollte ich denen halt nicht irgendwie einen Schluck zu trinken geben, sondern Mundpflege machen. Und vorzugsweise nicht mit Wasser oder irgendwie Tee, weil es jetzt irgendwas Gesundes sein muss, sondern ich kann Mundpflege mit Sachen machen, was die gerne mögen. Ob das nun Cola, Rotwein, Bier, Leberwurst ist, total egal, was sie in ihrem Leben gerne gegessen haben und wie man diese Mundpflege durchführt, ohne dass die sich verschlucken.
Wohl portioniert dann hoffentlich.
Ja, also kleine Portionen, Toffifee-Packungen. Wenn man da nur so einen Klecks Rotwein einfriert zum Beispiel, dann ist das auf einer Seite abgerundet und wenn die auf der Seite liegen, kann man das in die Wange packen. Das ist für den Geschmack explosionsartig schön, aber es reicht nicht zum Verschlucken.
Das interessante Phänomen, was ja dabei entsteht, ist, finde ich, das habe ich so erlebt in den Dingen, wo ich Sterbende begleiten durfte und ihre Angehörigen, dass sie sich immer so zum Nichtstun verdammt fühlt und so die einen haben, sie tun nichts. Dabei merke ich, dass das ja eine ganze Menge ist, dieses Dasein und Aushalten, was das auch an Kraft und Energie kostet. Ist es das, was Sie auch von den Angehörigen erleben?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Dasitzen und nicht wissen, was zu tun ist, weil sie immer denken, boah, dafür muss man jetzt Palliativcare-Fachkraft oder Palliativmediziner sein. Nein, muss man nicht. Wenn man bei der ersten Hilfe zu einem Unfall dazukommt, auf der Straße irgendwo, und man kommt dahin, dann muss ich nicht Fachkrankenschwester für Intensivmedizin sein. Es reicht einfach, wenn ich hingehe und der Mensch, der auf der Straße liegt, merkt, ich bin nicht alleine. Oder der in den Graben gefallen ist. Nichts ist schlimmer, als irgendwo alleine zu sein, wenn man selbst die Kontrolle verloren hat. Und so wie ich als Ersthelfer ohne medizinische Ausbildung dahin gehe, kann ich auch bei der letzten Hilfe einfach da sein. Und das ist echt das Schwerste. Am Bett sitzen und irgendwie nicht was machen können, weil sonst, wer Kinder hat oder kennt das, bist du krank, komm, Mutti geht einkaufen. Was hättest du gerne?
Ja,
Lebensmittel mitbringen.
Na, ich glaube ja, die Endlichkeit, der wir da begegnen, von der haben Sie ja gesprochen auch, die löst ja auch ein Stück eine Ohnmacht in uns aus. Wir merken, wir kommen jetzt an eine Grenze, der haben wir eigentlich im Letzten nichts entgegenzusetzen und das kommt ein Aktionismus, der als vielleicht als eine normale Reaktion. Und sich dann zu besinnen und zu sagen, nee, jetzt da sein und aushalten und sehr genau spüren, was kann der Mensch da noch brauchen, der es ja auch manchmal nicht mehr so einfach sagen kann, sondern wo man es irgendwie auf andere Weise wahrnehmen muss. Das ist ja was sehr Wertvolles. Und das merke ich gerade nochmal, was das für eine wertvolle Arbeit ist, die sie da machen in den Kursen, sich für diese Menschen Zeit zu nehmen, um dann auch diese Fragen zu besprechen, die sie.
Also man kann auch ganz viel vom Gesicht ablesen, ja. Oder Sachen, die viele nicht wirklich wissen, weil sie immer denken, oh, wenn der Mund trocken ist, dann brauchen die Infusionen. In der letzten Lebensphase Infusionen zu geben, nur für Flüssigkeit, macht überhaupt keinen Sinn, weil alle Organe werden ja langsamer und stellen sich aufs Gehen ein. Und dann braucht eine Niere keine Flüssigkeit mehr, weil auch die Herzfrequenz und alles, was das die Flüssigkeit sonst durch das Gefäßsystem bringt, wird langsamer. Und der Darm braucht auch nichts mehr zu essen und der Magen, weil der transportiert es ja fast nicht weiter. Und also machen wir mit unnützen Gaben von Essen, Trinken, Infusion, einfach nur, weil man denkt, die brauchen ja Nahrung, machen wir die Sache schlimmer. Also die haben keinen Hunger und wenn ich denen trotzdem was aufnötige, weil oft ist das so ein Ding zwischen gerade ältere Paare, ja? Oh, du musst doch noch was essen. Oh, du musst doch noch was trinken, ja? Und wenn der eine sich dann genötigt fühlt, weil der, womit der Sterbende ist, der Ehemann und Mutti hat nun gerade die Suppe gekocht, oh, hat sie so schön gekocht und wirkt sich rein und es kommt wieder raus, weil es nicht weiter transportiert wird. Also mit einer Offenheit in der letzten Lebensphase umzugehen, was wirklich Sinn macht und wo man was machen kann und da sein, vom Gesicht ablesen. Einfach auch zu wissen, was kommt, kann ganz viel Angst nehmen und Mut machen, wenn ich praktische Sachen halt zeige. Ne? Leute, die Angst haben vor Atemnot, auch wenn die, man, natürlich kann man immer mit Medikamenten, wenn man im Palliativnetz eingeschrieben ist, Palliativpflegedienst, das müssen die Angehörigen, die sind ja nicht ganz alleine, sie haben ein Netzwerk. Aber so ganz banale Sachen wie so einen kleinen Ventilator, für die Hand. Ja. So ein Handventilator wiegt nichts, kann man einfach aufladen. Und wenn die das Gefühl haben, ich kriege nicht so gut Luft, subjektiv, objektiv, egal. Wenn die sich das so vors Gesicht halten und dann einfach so ein bisschen frische Luft kommt und die das womöglich noch selber machen können. Und nicht der Ventilator in der Ecke einfach den ganzen Raum bepustet und die dann eine kalte Schulter kriegen, sondern autark noch was machen zu können. Wenn man dann noch dafür sorgt, dass deren Blick etwas weiter ist. Manchmal liegen die Menschen einfach im Schlafzimmer. Und wenn ich mir vorstelle, in so einem halbdunklen Raum, guck immer auf so einen Kleiderschrank, ist doch nicht schön. Da würde ich auch Atemnot kriegen. Da muss ich nicht mal im kleinen Fahrstuhl sein. Wenn man dann womöglich ein Plakat aufhängt, wo der Blick weit ist, das kann jeder Angehörige machen. Sich irgendwie ein Poster kaufen, Foto groß ziehen. Ob das der Landwirt ist, der gerne über Felder guckt. Ich persönlich fände irgendwas am Strand schön. Also mit weitem Blick und dann ein bisschen Luft ins Gesicht pusten. Das macht einmal die Sinne, regt es so an, dass ich weit gucken kann, frische Luft ins Gesicht kriege und ich habe hier überall Rezeptoren. Dann atme ich automatisch tiefer ein. Und die Kombination ist total einfach, wenn man es weiß. Und das können die Angehörigen machen, haben sowas zu tun.
Gibt es Geschichten, die eigentlich über die lange Zeit, die sie erlebt haben, hängen bleiben?
Ja, es gibt schon einige Familien. Da ist dann der Unterschied, ob ich so einen Nachtdienst fürs Palliativnetz gemacht habe oder ob es die Beratung und Schulung zu Hause ist von Menschen, die bei uns waren in der Klinik. In diesen Nächten bin ich natürlich 12 bis 14 Stunden vor Ort. Und gerade Angehörige, wenn sie mit dem Sterbenden nicht mehr sprechen können, die nutzen dann gerne die Fachkraft, die da ist. Und was ich da an Familiengeschichten gehört habe, hui, das habe ich dann auch alles wieder versucht zu löschen aus meinem Kopf. Ja, das geht ja keinen sonst was an. Aber dieses Mitteilungsbedürfnis, ne, dass man am Ende des Lebens versucht, alles nochmal aufzuarbeiten, nochmal rauszuhauen und sich selber auch versuchen, klarzumachen, war es in Ordnung, war es nicht in Ordnung, was hat derjenige gewollt? Und das ist natürlich, wenn ich fürs Palliativnetz sowas gemacht habe, wenn ich da 14 Stunden war am Stück, was anderes, als wenn ich zu einem 2 Stunden Hausbesuch gehe. Da versuche ich meistens, die Angehörigen etwas zu bremsen in den Hausbesuchen, die dann immer denken, Mutti, du musst doch nochmal aufstehen, du musst mal diese. Und ich will nicht. Ne? Und sagen, der Sterbende hat immer recht. Wenn die sagt, ich möchte nicht aufstehen und ich möchte auch nicht 2 Stunden gedreht werden, alle 2 Stunden wie im Krankenhaus, dann ist das so.
Das ist ein schöner Satz. Der Sterbende hat immer recht. Das finde ich, kann man, ist so ein Merksatz.
Ja. Der ist nämlich der Profi, weil wir sterben ja alle zum ersten Mal. Ja. Und der ist mittendrin.
Soll so sein. Ja,
also ich darf begleiten,
genau,
aber.
Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Gedanken. Es geht mir auch als Seelsorger so, dass ich immer mir wichtig ganz klar machen muss, ich bin nicht der Experte für das Leben. Der Profi. Das ist der Mensch, der da ist, egal in welcher Situation er gerade ist. Und ich bin wahrscheinlich noch nicht in dieser Krankheitssituation gewesen. Manchmal auch Gott sei Dank, sage ich. Aber auch gerade, es ist auch so ein schöner Satz, wir sind alle noch nicht gestorben. Wir, so viel wir das auch begleitet haben, bleibt da uns auch etwas Unbekanntes dabei. Jetzt fällt mir nochmal auf, dass Sie das alles auch erzählen, ja, mit einer großen Erfahrung und dann trotzdem auch irgendwie mit so einer, ich erlebe das jedenfalls mit so einer inneren Fröhlichkeit. Also es sind ja alles schwere Themen, traurige Themen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Menge Energie kostet. Dann haben Sie gerade so in einem Nebensatz gesagt, 4 Kinder haben Sie nebenbei auch nochmal großgezogen.
Aber ich habe auch noch einen Mann dazu.
Das auch noch, das ist schön. Aber das kostet ja auch manchmal Energie.
Ja, auch definitiv.
Schön, schön, wenn Sie es miteinander gemacht haben, das ist ja gut. Wo sind denn eher so Ihre Kraftquellen, wo Sie sagen, also speist sich das auch aus der Arbeit heraus? Das könnte ich jetzt für mich so sagen, aber es geht jetzt nicht um mich. Man gewinnt ja auch viel Kraft aus dem, was man tut. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nur schlauchend ist, aber wo sind so Ihre Ressourcen, Ihre Kraftquellen, wo Sie sagen, Mensch, ich kann das auch gut machen?
Also ich musste zu jedem Zeitpunkt das, was ich gemacht habe, ob das Intensivmedizin oder auch Nebenjob Palliativnetz oder hinterher viel mit Demenz. Ich muss das, was ich mache, gerne tun. Sonst ist es nicht das Richtige für mich. Und das ist es eigentlich auch schon. Und Menschen an sich muss man mögen, auch Menschen in Extremsituationen. Weil die Leute, die sich plötzlich einer Pflegesituation zu Hause gegenübersehen, schon mal 3 Nächte nicht geschlafen haben, der zu Pflegende meckert, ist genauso wie jemand auf einer Intensivstation, der gerade die Nachricht gekriegt hat, sein Angehöriger ist verunfallt und wir lassen den dann mal 3 Stunden warten für die Erstversorgung. Die sind am Rande ihrer Belastbarkeit und schon drüber hinausgegangen. Und dann bekomme ich oft was Aggressives entgegen, was aber nicht gegen meine Person geht. Das finde ich dann aber auch charmant, diese Menschen einfangen zu können. Weil die sind in ihrem normalen Leben, wenn ich die im Marktkauf treffen würde, nicht so wie jetzt. Die befinden sich in einer Extremsituation. Und um das in Angriff zu nehmen oder mich dem auszusetzen, muss man an sich Menschen schon mögen.
Ja. Das ist
eine gute Voraussetzung.
Gute und
gute Voraussetzung. Ja, tatsächlich. Und in dem Moment, wo ich das mag, was ich tue, bin ich damit zufrieden. Und es relativiert auch in dem Moment, wo ich viele Sachen sehe, wo ich denke, boah, du hast dich neulich, also es ist gerade so zu Zeiten, als ich auf der Intensivstation gearbeitet bin, verunfallte Kinder oder irgendwie was war. Und dann komme ich nach Hause und denke, ey, du hast dich gestern über eine 5 in Mathe aufgeregt. Wie banal. Man darf sich natürlich nicht immer am Extrem messen. Man muss ja trotzdem Grenzen und Regeln aufstellen. Aber einfach zu sagen, ich kann auch mal damit zufrieden sein, so wie es ist. Und eigentlich habe ich ja Glück da, wo ich bin. Meine Kinder sind gesund. Meine Mutter hat zwar Pflegegrad 4, aber ich habe sie relativ gut in der Spur. Ist nicht immer einfach. Auch eine Herausforderung.
Das machen Sie ja nach wie vor nebenbei auch noch als pflegende Angehörige.
Genau.
Sind Sie selbst da auch Profi zu sagen, Sie wissen, wie sich das anfühlt, eine Angehörige zu pflegen.
Genau, auch wenn ich bei der Pflegekasse anrufe, rufe ich grundsätzlich nur als Tochter an. Ich melde mich nicht mit Pflegeberatung Michler, weil ich einfach auch gucken möchte, wie funktioniert es denn. Ne? Weil das ist auch ein Schatz für meine Pflege, Kurse, dass ich sagen kann, ich kenne nicht nur die beratende Seite, ich bin auch eine von Ihnen. Und wenn ich bei der Kasse anrufe und irgendwie eine falsche Information kriege, dann muss ich mich genauso durchsetzen wie Sie.
Jetzt haben Sie ja diese Verantwortung, die Sie schon als 11-Jährige oder als Kind erlebt haben, das hat Sie ja sehr positiv geprägt, habe ich den Eindruck. Haben Sie das denn, wenn ich die Chance hätte, Ihre Kinder zu fragen, würden die denn sagen, und das war auch an uns die Erwartung oder das, was ein bisschen transportiert wurde, früh in die Verantwortung gehen? Oder würden die sagen, nee, wir wurden eher geschützt?
Nee, ich glaube, es ist mir gelungen, diese 4 Menschen zu empathischen Wesen zu erziehen, die natürlich viel durch meinen Beruf mitgekriegt haben, weil ich habe sonst viele Wochenenden gearbeitet. Okay, dann gab es am Wochenende Fußballspiele, Mutti muss ein bisschen schlafen, weil sie mal wieder Nachtdienst hatte. Aber auch der Schichtdienst, wo ich dachte, boah, ob sie mir das irgendwann mal vorwerfen, dass ich mein Leben lang Schichtdienst gemacht habe, nicht so der Fall. Der Älteste ist Polizist im Dreischichtsystem. Der Zweitälteste ist gerade in seinem Examenssemester evangelische Theologie. Mhm. Der wird auch keine normalen Arbeitszeiten haben. Der andere ist Handwerker und die andere geht noch zur Schule, ist in der 11. Klasse. Und wir hatten auch letztes Jahr im Sommer plötzlich in der eigenen Familie den Fall, dass mein Schwiegervater schwer erkrankte und innerhalb von 3 Wochen verstorben ist, aus völliger Gesundheit heraus. Und ich hatte ihm schon zu Lebzeiten, gesunden Zeiten gesagt, wenn mal irgendwas ist, wir regeln das. Dann hat er im Krankenhaus mit der Diagnose gesagt, nimmst du mich mit? Ich sage, alles klar, wir ziehen es zu Hause durch. Und dann sind wirklich meine Kinder komplett mit eingestiegen. Ich hatte natürlich das Gefühl, ich würde 3 Wochen lang einen Letzte-Hilfe-Kurs geben, 24 Stunden. Aber ich konnte sie alle mit einbauen. Wir haben es geschafft, dass mein Schwiegervater zu Hause in seinem Wohnzimmer verstorben ist, wie er es wollte. Und 2 Stunden nach seinem Tod hat mein Zweitgeborener ihn ausgesegnet. Mhm. Das hatte er Opa versprochen. Und er hat auch den Trauergottesdienst gemacht für seinen Opa. Das hatte der Opa auch gerne gewollt. Mhm. Und das war schon mit anzugucken, wo ich dachte, mein Mutterherz, die Begleitung, es ging alles. Wir hatten das gut im Griff mit Schmerzen und allem. Alle waren immer da, wir haben uns abgewechselt. Ich habe auch den anderen Teil der Familie mit reingenommen, die das nicht so kannten. Auch eine Herausforderung, aber auch wenn die Jüngeren manchmal noch etwas gehemmter waren, die Großen haben ganz live begleiten am lieben Opa gelernt und ich glaube, dass sie viel mitgenommen haben und die haben die Dringlichkeit auch erkannt, da zu sein und wenn Opa die Augen zu hat. Und meinen kleinen Theologen habe ich dann wirklich in alles mit eingebunden, weil ich gesagt habe, ey, wenn du das jetzt hier lernst, das bleibt in deinem Gedächtnis und das kann dir in deinem Leben nur helfen. Und der hat das souverän gemacht, obwohl Opa ihm echt wichtig war.
Ja. Klingt nach einer schönen Mischung aus Stolz und Dankbarkeit.
Oh, total, ja.
Ist doch ja. Schön, ja. Ich würde gerne zum Schluss, weil wir haben uns schon, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, ist mir gerade so, ich habe gerade gemerkt, wir haben uns verquatscht. Na, und super. Ich habe auch zum Schluss nochmal den Schwenk nehmen, ob Sie in dem Bereich, was Sie machen, und das ist mir ja nochmal jetzt gerade so klar geworden, das ist ein Arbeitsfeld in unserer Klinik, was Sie machen, und es lebt sehr durch die Menschen, die das gestalten, Sie, aber auch die 4 anderen, die das mitmachen, die wollen wir jetzt nicht ganz vergessen.
Auf gar keinen Fall, weil wir sind zu 5.
Aber wo sehen Sie denn auch noch die Herausforderungen oder das Entwicklungspotenzial, wo vielleicht auch unsere Aufgabe als Klinik oder als Bethel liegt, das in Zukunft auch im Blick zu behalten, dieses Arbeitsfeld?
Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir an Personalstärke wachsen könnten, weil alles wird ambulantisiert. Mhm. Es soll nach Hause gehen, also müssen wir auch mehr zu Hause präsent sein. Mhm. Ich habe so viel Anfragen, ich kann nicht alles schaffen. Also von dem, was die Menschen auch, die Kurse bei uns machen, die immer ausgebucht sind. Also der Demenzkurs, ein Pflegekurs und der Letzte-Hilfe-Kurs. Mein Kollege gibt Kurse bei Menschen mit Depressionen, wie die Angehörigen damit umgehen. Und eine Kollegin bietet einen Gesprächskreis für Demenzbetroffene an, also für die Angehörigen. Und ich glaube, es wäre noch so viel mehr möglich, auch diese Kurse noch öfter zu machen. Aber wir schaffen es einfach zeitlich nicht. Ja. Und es wäre total schön, wenn wir jemanden hätten, der unsere Logistik macht. Weil so viel Zeit, wie ich mit Kursplanung und Absagen und dann ist es in der Zeitung und dann gibt's Anrufe. Wenn wir jemanden hätten, der das hauptberuflich macht, vielleicht mit einer halben Stelle und wir nur noch rausfahren und Kurse geben, das wäre ein Traum. Da könnten wir was tun.
Ja, dann nehmen wir diesen Traum doch mal mit.
Ja.
Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das wunderbare Gespräch, Frau Michler. Schön, dass Sie da waren.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.